Und mit dieser Untersuchung, da untersuche ich jetzt wie ein Wissenschaftler meinen eigenen Geist, indem ich wiederum nur sehe, was ist, und versuche nicht dabei einzugreifen, nicht zu bewerten und nicht zu beurteilen. Also daran kann man schon erkennen, das ist alles gar nicht so einfach, weil in Wirklichkeit laufen die Dinge ja ganz rasch ab. Wir reden, wir tun den ganzen Tag irgendetwas, ohne uns das im Allgemeinen bewusst zu machen. Und in all diesen Übungen kommt es auch anfänglich zu einer Verlangsamung dieses geistigen Vorgänge. Und so lerne ich erst überhaupt langsam in mein Denken und mein Fühlen einzugreifen. Das ist einerseits nicht so einfach und andererseits ganz einfach. Einfach nämlich, wenn ich es kann, und nicht einfach, wenn ich es nicht kann. Und so kann man schon eine Zeit lang üben und wird drauf kommen, diese Methoden haben, wenn man es richtig anwendet, schon einen Vorteil. Und wenn ich drauf komme, dass ich vielleicht jetzt, wenn ich zu üben beginne, Tag eine Stunde, zwei Stunden Stress habe und wenn ich mich ein Jahr geübt habe, nicht mehr zwei Stunden bei diesen gewissen Dingen weniger Stress habe, dann ist das schon ein Vorteil, ist ein richtiger Weg in die richtige Richtung. Begehren, Gier und Glück. Also noch einmal, mit dem Begehren, wo wir einfach handeln müssen, handeln sollen, das Tun, das ist ja völlig in Ordnung, das ist uns ein wesentlicher Teil des Lebens. Und auch der Antrieb gehört zum Leben dazu, natürlich. Schwierig wird es dort, wo wir etwas mehr leben können oder wo wir Schwierigkeiten haben, etwas nicht zu bekommen, wo das Begehren eigentlich in das begehrliche Wollen übergeht. Das begehrliche Wollen, das ist das Problem. Das begehrliche Wollen, das etwas haben müssen oder nicht haben wollen. Das ist das, was mich abhält, zufrieden zu sein, glücklich zu sein. Das ist im Buddhismus gemeint. Das ist natürlich eine unglaublich komplexe Übung und wenn sie so einfach wäre, könnten wir das schon alle, wären wir ja alle völlig ohne Probleme. Und wir merken, wir haben die Probleme immer wieder, obwohl wir sie gar nicht haben wollen und kommen trotzdem nicht heraus. Und man muss schon ein bisschen was dafür tun, dass man die eigenen Probleme löst. Und ich möchte nur einen einzigen Punkt aus dieser Übung, dieser geistigen Übung herausnehmen, weil sie sehr viel zeigt. Und es gibt also dieses Übungsprogramm, das nennt man die sieben Erleuchtungsfaktoren. Das sind sieben Dinge, die man üben kann, um ein gelasseneres Leben zu führen. Und da gibt es eben die Meditation, die Konzentration, die Achtsamkeit, die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, die Untersuchung des eigenen Geistes und der Lebenstatsachen. Dann gibt es die Anstrengung, die ist eine sehr interessante Übung. Das sage ich vielleicht auch noch kurz, bevor ich das andere sagen wollte. Die Anstrengung, was übt man denn in der Anstrengung, in der rechten buddhistischen Anstrengung? Man übt vier Dinge, vier unermessliche Dinge, unermesslich deshalb, weil es schwierig ist. Man übt Unheilsames, das noch nicht aufgestiegen ist, nicht aufsteigen zu lassen. Man übt Unheilsames, das aufgestiegen ist, fallen zu lassen. Man übt Heilsames, das noch nicht aufgestiegen ist, aufsteigen zu lassen. Und Heilsames, das aufgestiegen ist, zu erhalten. Das ist eine Sprache vor 2500 Jahren. Wie heißt das auf Neudeutsch? Auf Deutsch? Unheilsames. Was sind unheilsame Gefühle? Jeder von Ihnen weiß, was heilsam und unheilsam ist. Ja? Deswegen wird auch hier nicht in Gut und Böse eingeteilt, sondern in heilsam und unheilsam. Liebe, heilsam Ärger, unheilsam Gier, Freundschaft. Jeder weiß, was heilsam und unheilsam ist an sich. Und diese Werte kommen sich momentan ein bisschen durcheinander. Wenn man sagt, Geiz ist geil, wird plötzlich Geiz auch heilsam. Geiz ist natürlich unheilsam. So, also, Unheilsames, das noch nicht aufgestiegen ist, Ärger, den ich nicht habe, gar nicht aufsteigen lassen. Ärger, den ich habe, fallen zu lassen. Liebe, die ich nicht empfinde, in mir empfinden. Liebe, Mitgefühl, die ich empfinde, erhalten. Dann wird es ganz klar und ganz einfach. Und dann sehen wir aber auch, wie schwer das ist. Und jetzt kommen wir zum Buddha, dem Erwachten, der sagt, wie kann das? Das unterscheidet mich von anderen Menschen. Er sagt von sich, er lebt in den vier unermesslichen Gefühlszuständen, die wir auch alle kennen. Das sind Gleichmut, wenn ein gleichmütiger egoistischer Mensch einem anderen begegnet, dem es gut geht, wandelt sich dieser Gleichmut in Mitfreude. Begegnet dieser gleichmütige Mensch, der keine egoistischen Ansprüche mehr in die Welt hat, der nichts mehr will, der nichts mehr braucht für mich, schon sehr schwierig, ja? Einem Menschen, dem es nicht gut geht, wandelt sich dieser Gleichmut in Mitgefühl. Und im Übrigen ist er allen Menschen, allen Wesen in liebender Güte verbunden, also einer nicht begehrlichen Liebe. Also, wir kennen das alle. Jeder von uns kennt, wenn schon nicht Gleichmut, dann Gelassenheit. Jeder kennt Mitgefühl, Mitfreude und auch liebende Güte. Die Mütter, die ihre Kinder lieben, das ist dieser liebende Güte gemeint. Also es immer wieder zu kennen, ist nicht so schwer, kennen die meisten. Ja? Aber es ausschließlich und immer das zur Verfügung zu haben, und zwar ohne mehr, dass ich mich bemühe, das ist schon schwer. Weil diese Dinge, haben wir festgestellt, immer in mir anspringen. Die kommen ja einfach, ich komme nach Hause und, wie ist das heute ein Beispiel gewesen mit dem, da ist wieder nicht aufgeräumt, ja. Da ist wieder nicht aufgeräumt, unangenehmes Gefühl, wir sind da nicht aufgeräumt, unangenehmes Gefühl bei ihr. Also es geht ja ein Ping-Pong hin und her. Diese Dinge entstehen ganz einfach. Ich müsste schon nach Hause kommen, merken das Gefühl, das in mir aufsteigt, erkennen, dass ich das x-mal gesagt habe, erkennen, das bringt mich und meine Ehe nicht weiter, erkennen, das ist für sie und für mich nicht günstig, versuche mich zu ändern, so oft zu ändern, so sehr, dass diese neue Schiene in meinem Leben greift und es einfach zur neuen Schiene wird, dass diese neue Verhaltensweise in mir so klar ist, dass ich nicht, um meine Frau zu ärgern, sondern ich komme nach Hause, es ist nicht aufgeräumt, ich weiß, was sie alles tut, ich weiß, was ich alles nicht tue, und ganz klar, da steigt kein Ärger mehr auf. Ich muss mich gar nicht bemühen, hier gleichmütig zu bleiben. Also es wird auch diese Übung einmal, kann zum Gleichmut führen, und dann kann man das weiter üben, und so kann man in ein glücklicheres, in ein zufriedeneres, in ein gleichmütiges Leben gehen. Anhand dieses kleinen Beispiels erkennen wir, es ist vielleicht doch nicht ganz so einfach, aber es ist auch nicht unmöglich. Und zwar ist deswegen, finde ich, diese Übung so interessant. Erstens ist sie wichtig. Sie ist die Hauptübung im Buddhismus überhaupt. Liebe, die nicht vorhanden ist, entstehen lassen. Ärger, der vorhanden ist, fallen zu lassen. Und er zeigt, wenn diese ganze Lehre nicht fake ist, das nehme ich mal so an, dass es möglich ist. Also einer hat es schon erreicht, das ist angeblich der Buddha vor 2500 Jahren. Dann gibt es viele andere Menschen, die haben es angeblich auch erreicht. Und ich habe das gehört vor 35 Jahren, dass es ein Leben gäbe, Konjunktiv gäbe, wo alles gleich wird, so das Stadium des einen Geschmacks. Und ich war damals ein sehr zerrissener, sehr ehrgeiziger, sehr neurotischer, nicht mehr junger, aber mittelalterlicher Mann. Und es hat mich angesprochen. Also, dass es so etwas gibt, wo man ruhiger werden könnte. Ich habe es zwar nicht verstanden, ich habe es auch nicht geglaubt, ich habe auch nicht gewusst, wie es geht. Das hat mich sehr interessiert und habe angefangen, diesen Übungsweg zu beschreiten. Und ich gehe nun schon 35 Jahre, und es wird Sie vielleicht nicht wundern oder wundern, nach 35 Jahren das Ziel erreicht, habe ich es noch immer nicht. Immer in allen Lebenssituationen gleichmütig zu sein, im Zusammenleben mit den Kindern, mit der Frau, Schwierigkeiten, lieben Menschen, die sterben, es ist nicht so einfach. Aber ein bisschen ruhiger bin ich schon geworden. Also es bringt schon etwas. Und dann wollte ich aus dieser diesen sieben Erleuchtungsgliedern noch eins herausgreifen. Und das ist nämlich interessant. Diese vier Übungen, die sind ja alle ein bisschen, man kann sie üben, aber ein bisschen schwierig, anstrengend, sowieso anstrengend. Ja. Und was war noch? Meditation, wissen wir alle, die sich hingesetzt haben. Na, das ist ja das Knie tun weh, alles ist weh, also auch anstrengend. Achtsamkeit zu üben ist nicht einfach. Was haben wir noch gehabt? Untersuchung, also auch schwierig. Und dann kommt ein nächstes Erleuchtungsglied und das ist hochinteressant. In diesen sieben Dingen, die wir üben können oder üben sollten, wenn wir uns erleuchten wollen, auch so ein Begriff, ein esoterischer Begriff, gar nicht esoterisch, ganz klar. Es gibt ja so wahnsinnig viele erleuchtete Meister, die herumrennen und sagen, ich bin erleuchtet. Ja? Und die Schüler und Schülerinnen, erleuchteter Meister. Ja. Es gibt keine Erleuchtung. Es gibt kein Ding, das man sich umschnallen kann, ich bin erleuchtet. Was es vielleicht gibt und was sogar eigentlich sicher gibt, ist ein erleuchtetes Leben. Gleichmütigkeit, Liebe, Mitgefühl. Also das gibt es schon. Und das auszudehnen, gibt es auch. Und so gibt es einen stufenweisen Weg in ein freies Leben, wo ich nicht unfrei in der automatischen Wiederholung meiner Muster und Vorteile, nicht in den bedingten Reaktionen in ein Leben komme, wo ich aktiv handle, agiere, nicht reagiere aufgrund meiner Bedingungen. Und dann gibt es hier die Verzückung. Wie passt die dazu? Alle diese Übungen, die ganze Lehre kommt aus der Erfahrung eines Mannes. Und ganz wichtig ist, der hat keine Religion gelehrt. Gibt es zwar in entsprechender Zeit schon noch irgendwelche esoterischen Vorstellungen, aber die zentrale Lehre ist die zentrale Lehre des jeden Arztes. Ja? Wenn sie so weiter fressen und rauchen, werden sie nicht gesund werden. Wenn wir weiterleben, wie wir das tun, werden wir nicht glücklich werden. Das ist die Aussage des Buddha, nichts anderes. Wenn wir, jeder von Ihnen dort da nicht glücklich ist, in dieser Situation, dort mit seiner Frau streitet, in seinem Recht haben wollen, dann muss dieser Mensch sich dort ändern. Der andere hat das Problem überhaupt gar nicht. Wenn ich eifersüchtig bin, muss ich meine Eifersucht fallen lassen. Wenn ich nicht eifersüchtig bin, brauche ich es nicht fallen lassen. Also es liegt in der Hand, in unserer Hand, glücklich zu werden. Und jetzt gibt es diese Übung und da gibt es jetzt die Verzückung. Und die Verzückung kommt auch aus der Erfahrung. Und die Verzückung ist eine Meditationserfahrung. Ich habe vorhin gesagt, da oben gibt einen Wald voller Affen, einen Sack voller Flöhe. Und diejenigen von euch, die schon mal meditiert haben und die das schon öfters getan haben, werden vielleicht gemerkt haben, einmal, da gibt es diesen Flohhaufen. Und dann, wenn man immer wieder die spezielle Übung macht, das ist eine spezielle Übung, also mit dem Feststellen, dass da dieser Flohhaufen ist, zurückgehen zur Übung, wieder hin und immer wieder, das ist wie so ein Zähmen von einem widerspenstigen Pferd, dann kommt es doch dazu, dass dieser Geist oder dieses Denken einmal ruhiger wird. Und irgendwann, die hauptsächlichste Übung der Meditation ist die Übung der Atembetrachtung. Gelingt es mir, mich auf meinen Atem, ich sitze ja eine Dreiviertelstunde oder noch einmal immer wieder, und plötzlich gelingt es ein allererstes Mal, mich eine längere oder kürzere Zeit auf den Atem zu konzentrieren, fünf Minuten nur auf den Atem zu konzentrieren. Machen Sie das einmal. Tun Sie sich nur 5 Minuten ausschließlich auf Ihren Atem konzentrieren. Sie werden erstens erkennen, es ist gar nicht so leicht. Und Sie werden zweitens etwas anders erkennen, wenn Sie es nämlich können und wenn Sie es tun. Dann kommt es zu einem ganz merkwürdigen Zustand. Dann entsteht das, was im Buddhismus als die erste meditative Versenkung, Jhana, die erste meditative Versenkung genannt wird, und die heißt in der Sprache des Buddha Piti. Piti heißt Verzückung oder Interesse. Und da kommt es zu außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Es kommt zu Verzückungsgefühlen. Es kommt dann noch viel mehr zu Einheitsgefühlen. Es kommt zu einer, man kann, unter Körper ändert sich, man kann zwischen innen und außen nicht mehr unterscheiden. Und da ist mir was ganz was Interessantes aufgefallen. Da ist einmal in dieser Trauma, in dem Traumavortrag genannt worden von den traumatischen Veränderungen, die entstehen, wenn jemand an einem ganz großen Trauma steht. Ja, er kann zwischen sie kann nicht mehr zwischen ich, du und wir unterscheiden. Dieser traumatische Person kann zwischen innen und außen nicht mehr entscheiden. Interessanterweise kommt es in Erleuchtungszuständen zu den gleichen Phänomenen. Sehr interessant. Ich will gar nicht jetzt hier weiter ausführen, woher diese Ichlosigkeit hier kommen kann in diesem einerseits Traumatisierten, dessen Ich zertrümmert wird und das natürlich auch tragisch ist und wo jemand freiwillig so einen Weg geht.
Aber es kommt also zu Verzückungsgefühlen und im Prinzip ist das etwas ganz Ähnliches, was wir auch schon wieder alle kennen.
Es sind diese Verzückungsgefühle schon ganz extrem, so die meisten Menschen nicht kennen. Aber junge Mädchen kennen sie aus Rockkonzerten, wo sie in Verzückung geraten. Und vielleicht hat jemand von ihnen gesehen, Awakening Austria. Und da haben wir auch gesehen, wie junge Menschen verzückt sind, die Verzückungszuständen kommen. Das sind Zustände, die kennt man in evangelikalen Kirchen, ist grundsätzlich was Positives. Vielleicht ist es nicht so positiv, wenn es mit Politik vermischt wird und wenn daraus eine Christianisierung des Abendlandes abgeleitet wird, dann ist es vielleicht weniger günstig, grundsätzlich Verzückungsgefühle in sich zu erkennen, Ekstase in sich zu kennen, kann schon sehr was Positives sein. Und es entsteht bei allen Menschen immer und es entsteht auch ganz einfach, man muss sich nur konzentrieren. Und Sportler kennen das alle, Marathonläufer, Die laufen und plötzlich fällt das Viele weg. Welch Siegen kann ich das, erreiche ich das Ziel? Plötzlich kommen sie nur noch ins Laufen. Und dann beschreiben alle das Gleiche. Sie kommen alle in den sogenannten Flow. Und der Flow ist auch das ganz das Gleiche. Durch Konzentration auf das eine fällt das Viele weg. Und es kommen, entstehen angenehme Gefühle. Der Bergsteiger, der an der Wand hängt, lebensbedrohlich, ja, der hängt an einem einzigen kleinen, er muss sich so wahnsinnig konzentrieren auf diesen einen Griff. Wenn er eine Sekunde daran denkt, was macht meine Frau zu Hause? Zack, der fällt sofort ganz einfach in den Flow. Ja. Also in den Flow zu kommen, den Flow in sich herzustellen zu können, das ist einerseits, gibt es Methoden in der Meditation, aber auch in allen Religionen gibt es das. Ja? Die machen alle, die konzentrieren sich an der Klagemauer. Die konzentrieren sich die Muslime beim Niederwerfen, die sich drehenden Derwische. Sie versuchen alle in diese Verzückungszustände zu kommen, in diese Zustände, wo das Denken nachlässt, wo es zum einspitzigen Denken kommt. Da gibt es immer noch das diskursive Denken. Es gibt immer noch Gedanken. Es gibt dann, wenn man lernt, diese Zustände loszulassen, entstehen dann noch tiefere Meditationszustände. Die zweite, dritte, vierte meditative Versenkung. Die vierte meditative Versenkung heißt Samadhi. Ein völlig gedankenfreier Zustand. Man kann also lernen, nicht zu denken. Bewusst nicht zu denken. Das war einer meiner geradezu verblüffendsten Erfahrungen im Leben, als ich nach vielen, vielen Jahren bei einem Sesshin aufgestanden bin aus so einem völlig gedankenfreien Zustand und nicht im Augenblick, sondern nachher gemerkt habe, er ist im Leben weitergegangen. Weil im Augenblick kann man sich ja gar nicht merken. In dem Augenblick, wo ich sage, ich denke ja schon wieder. Ja? Das sind merkwürdige Phänomene. Aber das Wesentliche, und was ich interessant finde an dieser Verzückung, ist das ein Glück, das nicht bedingt ist. Üblicherweise erfahren wir Glück, indem wir etwas bekommen. Wir heiraten, wenn wir verliebt sind, wenn es gut geht, wenn wir Sex haben. Hier entsteht ein viel größeres Glück, eine Verzückung, indem etwas alles weggelassen wird.
Ja, aber das Thema könnte man natürlich ewig und lange weiterreden, aber es ist schon ganz zum Schluss. Jetzt wollte ich aber noch ein paar Minuten sagen. Ja, eigentlich hat ja ursprünglich dieser Kongress ja geheißen, irgendwas mit Lust. Die Lust ist dann weggelassen worden. Ich weiß nicht, warum ihr die Lust plötzlich weggelassen habt. Ja. Und auch Mein Vorredner, der hat gesagt, dass das Begehren, also das Begehren ist ja was Wichtiges, natürlich ist das Begehren oder Sexuelle was Wichtiges. Was vielleicht dabei nicht gesagt wurde, es gibt nämlich Sex mit Begehren, es gibt Sex ohne Begehren. Kennt das jemand? Sex ohne Begehren? Hochinteressant. Das ist eine Übung. Also ich habe mehrere Übungen über Übungsbücher geschrieben, nachdem es schon sehr spät ist, möchte ich aus diesem einen Übungsbuch noch ein, zwei Übungen vorlesen, nämlich Achtsamkeit und Sexualität. Und hier betrachte ich das Thema Sexualität aus einer völlig anderen Richtung, nämlich, ich rede ja immer von, oder wir wissen alle, es gibt diese Tiernatur in uns, wo wir unbewusst sind, wo uns wo wir quasi wenig eingreifen können, und das Menschsein, wo wir bewusst eingreifen können. Und in der Sexualität ist ja dieses intellektuelle Eingreifen gar nicht gewünscht. Das ist ja gut, wenn wir in diese Tiernatur hineinfallen, und oft stört uns ja das Denken. Und jetzt gibt es schon alters her eine sehr interessante Übung im Tantra. Und das Tantra ist ja auch etwas, was völlig in Verruf geraten ist, weil es völlig missverstanden wird. Aber ich will auf das ganze Problematik nicht eingehen. Es gibt nämlich auch innerhalb des Tantra. Das Tantra ist im Prinzip nur die Übung im Leben. Also wo wir unser Leben, also es gibt zwei Formen der Übung. Die eine im Buddhismus, wo ich all das Viele, das Negative, die Gier, Hass und Zorn weglasse. Der wird auch dort
Frauen getrennt,
weil das eben mit den Männern und Frauen so schwierig ist. Die lassen dann die Männer die Frauen weg und die Nonnen die Männer weg. Zumindest sollten sie das tun, in Wirklichkeit tun sie es eh nicht. Ja. Aber dann gibt es einen zweiten Weg, ist der tantrische Weg. Da wird alle meine Begierden, alle meine Probleme, nehme ich mit hinein in meinen Weg. Ja. Ich nehme meine Neurosen als Dünger, als energetischen Dünger auf meinem spirituellen Weg. Das ist ein hochinteressanter Weg. Und dabei gibt es auch eine sexuelle Übung, und dieser tantrische Weg hat wiederum mehrere Vor- und Nachteile. Einen wesentlichen Nachteil, den ich sehe, es wird dort der Lehrer, dem Guru, eine ganz besonders hohe Bedeutung zugeschrieben. Man müsse sich diesem Guru völlig bedingungslos hingeben, und darin sehe ich in unserer Zeit ein großes Problem, weil wir leben in einer korrupten Zeit und auch in einer spirituellen korrupten Zeit, und diese reinen, tollen Gurus scheint es nicht mehr zu geben. Und es poppt ja auch ein Skandal nach dem anderen mit diesen Gurus auf. Aber ich wollte nur das Wesen der Übung darauf eingehen, weil hier ist sehr was Interessantes. Hier kommen wir einerseits mit unserer automatischen, triebhaften Natur sehr intensiven Kontakt. Und es geht ja, habe ich gesagt, bewusst in mein Denken, Fühlen und Handeln einzugreifen. Das ist dann, am Ende ist es wieder ganz einfach. Am Anfang reagiere ich oder agiere ich quasi, wie wir das alles tun, ständig, automatisch, ich mache meine Pflichten. Dann merke ich, da komme ich immer wieder aus angenehmen Zuständen, also auch in unangenehme, aus wechsle sich ab, Ärger, Nicht-Ärger, ich möchte das fallen lassen, dann übe ich mich, und plötzlich kommt dieses Automatische völlig durcheinander. Ich komme also völlig in eine Krise, ist gar nicht leicht. Am Anfang ist der Berg ein Berg, das ist mich da, dann übe ich mich, dann ist der Berg kein Berg mehr, und am Ende ist er wieder ein Berg. Also ich komme dann irgendwann, und weil es sehr viel mit der Bewusstheit zu tun hat, könnte da viel länger und ausführlicher darüber reden, ist es gut, das ist eine Form der Übung für Menschen, die einen guten Zugang zu ihrer Sexualität haben. Also mit einer problematischen Sexualität würde ich das nicht unbedingt empfehlen, obwohl man auch dadurch die Sexualität heilen kann. Aber das ist nicht der primäre Zweck, sondern eine Bewusstheit, eine gewisse Bewusstheit, nicht eine gewisse, den Sex bewusst erleben zu können. Also das menschliche Bewusstsein mit dem Sex zu verbinden, eine sehr tierhafte, automatische Reaktion in uns, und plötzlich entsteht etwas ganz was Neues, und das ist auch gar nicht so einfach, und ich will das gar nicht zu lang darüber ausführen. Ich lese nur zwei Übungen aus dem Buch vor, damit ich ein bisschen vorstellen kann, was überhaupt gemeint ist. Und dieses Buch ist eingeteilt, auch ein Buch über Sexualität, und die Kapitel haben wieder mit Sexualität nicht so unbedingt was zu tun. Sie heißen nämlich Freigebigkeit, Ethik, Entsagung, ja. Weisheit, Anstrengung, Geduld, Wahrhaftigkeit sind diese Kapitel in diesem Buch über die Sexualität. Und da gibt es eine Übung zur Entsagung und da gibt es eine Übung, die heißt kein Sex. Mit dem Partner einen Zeitraum zwischen einer Woche, einem oder mehreren Monaten bis zu einem Jahr vereinbaren, in dem man weder alleine noch miteinander Sex haben wird. Gemeinsam bestimmen, ob man sich in dieser Zeit gar nicht berührt, zärtlich, jedoch nicht sexuell berührt, sexuell stimulierend berührt, aber keinen Orgasmus hat. Siehe Seite 95, Orgasmuskontrolle.
Darüber kann man jetzt sagen, bearbeitet oder bearbeitet es nicht.
Menschen, die einen guten Zugang zu ihrer Sexualität haben, können das üben und werden herauskommen, werden herausfinden. Da kann man sehr interessante Erfahrungen machen. Und dann gibt es eine zweite Übung. Die ist eben diese Seite, nein, das ist nicht mal Seite 95, die Orgasmus, die ist 91, aber da steht auch, der Orgasmus kontrollieren. Die Orgasmuskontrolle ist eine ausgezeichnete Achtsamkeitsübung. Sie dient der Zunahme des Bewusstseins, der Konzentrationsfähigkeit und der Sensibilität. Unbewusst ablaufende Vorgänge können ins Bewusstsein gebracht werden. Die Übung der Orgasmuskontrolle kann dazu beitragen, auch andere nicht bewusste Gefühle und Gedanken kontrollieren zu lernen. Also wer das will, kann das üben. Man muss es aber nicht üben. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich.
Ja, lieber Peter Riedl, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag über buddhistische Wege zum Glück. Glück, hast du ganz am Anfang gesagt, müsste eigentlich übersetzt werden mit Gleichmut. Gleichmut angesichts der Lebensdramen und neben dem Gleichmut das Ziel von Liebe und Mitgefühl. Und ich denke, das ist doch eine schöne Brücke geschlagen zwischen dem, was Michael Lehofer gesagt hat. Begehren und Antrieb gehört zum Leben dazu, aber das begehrliche Wollen, also wenn man etwas haben muss oder nicht haben will, dann wird
Michael Lehofer ja auch in Bezug auf die Sehnsucht gesagt, das ist ja ähnlich, wenn uns die Sehnsucht treibt, also wie in der Lorelei, diesen Fischer, der nur mehr hinaufschaut zur Lorelei und dann mit seinem Kahn zerschellt, dann führt es zum Unglück, also dieses Müssen. Und zentral für diesen buddhistischen Weg ist das Lernen, bewusst in das Denken und Fühlen einzugreifen, was du charakterisiert hast mit der Übung der großen Anstrengung, wo man übt, unheilsame Gedanken und Gefühle, die noch nicht aufgetreten sind, gar nicht aufsteigen zu lassen, unheilsame Gedanken und Gefühle, die aufgestiegen sind, fallen zu lassen, heilsame Gefühle und Gedanken, die noch nicht aufgestiegen sind, in mir zu empfinden und heilsame Gedanken und Gefühle, die aufsteigen, in mir zu erhalten.
Der Franz kann das jetzt schon.
Vieles lässt sich leicht sagen und ist ganz schwer zu üben. Das hast du ja mehrmals betont. Danke.